Johannes, das große Evangelium, Band 2. Erstes Kapitel. Spät am Abend kommen die Schätze aus der Höhle des Kissioner an, bestehend in Gold, Silber und einer schweren Masse geschliffener und ungeschliffener Edelsteine von großem Wert. Denn es sind bei 3 Pfund geschliffener und bei 7 Pfunde ungeschliffener Diamanten, ebenso viel gleich zuständige Rubine, noch einmal so viel Smaragde, Hyazinthe, Saphire, Topase und Amethyste und bei 4 Pfunde wie starke Erbsen große Perlen. Des Goldes aber waren über 20.000 Pfunde und des Silbers 5-mal so viel. Als Faustus diesen horriblen Reichtum in Augenschein nimmt, schlägt er die Hände über dem Haupte zusammen und spricht: O Herr, ich habe als der Sohn eines der reichsten Patrizier von ganz Rom doch auch Gelegenheit gehabt, große Schätze dieser Erde zu Gesichte zu bekommen. Aber so was hat mein Auge noch nicht geschaut. Das geht über alle Pharaonen und über die Fabel vom Krösus, der sich am Ende vor lauter Reichtum nimmer zu helfen wusste und sich im Ernste einen Palast aus Gold erbaut hätte, wenn sein Sieger ihm das zu viele Gold nicht abgenommen hätte. Jetzt sage du, o Herr, dem alle Dinge bekannt sind, mir armem Sünder, wie möglich diese 12 Knechte des Satans zu solchen Schätzen gekommen sind. Auf eine nur einigermaßen ehrliche Weise kann das doch nimmer möglich sein. Und in einer kurzen Zeit auch nicht. Wieso nach war solches möglich? Sage ich: Freund, kümmere dich nun nicht mehr darum. Es lohnt sich auch wahrlich nicht weiter mehr der Mühe, dieses Satans Drecks wegen noch mehrere Worte zu verlieren. Dass dabei aber kein ehrlicher Starter weilt, des kannst du vollends versichert sein. Durch was für tausenderlei schändlichste Lumpereien diese Natternbrut, dieses Schlangengezüchte, aber das alles zusammengerafft und geraubt hat, wäre eine zu weitläufige Sache, so man das Punkt für Punkt dartun sollte. Dass sie Spitzbuben von der allerdurchtriebensten Art sind, darüber wirst du hoffentlich keinen weiteren Zweifel haben. Wie sie aber gewisser Art noch mehr als Spitzbuben sind, das braucht kein Mensch mehr zu wissen. Sie haben nach den Gesetzen Roms schon lange den 10-fachen Tod verdient, bloß wegen des Verbrechens der Beraubung der kaiserlichen Steuerkarawane. Und dieser Raub, den wir jetzt in den unermesslichen Schätzen vor uns haben, ist um kein Haar besser. Wenn schon gerade nicht so offen die kaiserlichen Steuergelder betreffend. Wenn du so nach auch alles wüsstest, so kannst du sie dafür doch unmöglich öfter denn einmal töten. Du kannst wohl die Marter verschärfen, aber wozu? Ist die Marter schärfster Art, um in eurer Gerichtsweise zu sprechen, so ist sie auch alsbald tödlich, und ist sie gelindere Art, aber dafür andauernder. Nun, so verspürt der Sträfling eben nicht viel mehr davon, als du von einer dich belästigenden Fliege. Denn die vor dem sicheren Tode ihres Leibes sich über alle Maßen fürchtende wenn auch noch so materielle Seele, zieht sich alsbald zurück in ihre innersten Gemächer und fängt freiwillig an, sich von ihrem Leibe, in dem kein Bleiben mehr ist, loszulösen. Und der Leib wird bei solchen Gelegenheiten völlig unempfindlich. Du kannst dann solch einen Leib quälen, wie du willst, so empfindet er wenig oder auch gar nichts mehr davon. Versetzest du den Leib der Seele, aber augenblicklich, in einen großen Schmerz, so wird solches die Seele nicht lange aushalten, sondern sogleich einen gewaltigen Riss tun. Und du kannst dann einen völlig toten Leib sieden und braten, und er wird nichts mehr fühlen von der Strafe. Ich bin deshalb nicht für die Strafe mit dem Tode, weil diese weder für den Getöteten von irgendeinem Belange ist und noch weniger irgendeiner Gerechtigkeit zum Schild und Nutzen dient. Denn einen hast du getötet, und Tausende haben dir darum Rache geschworen. Aber einen Verbrecher unter eine allerschärfste Zuchtrute stellen und diese nicht ruhen lassen, bevor nicht eine gänzliche Besserung eingetreten ist. Für das bin ich aus der notwendigen göttlichen Ordnung ganz und gar sehr. Eine rechte Zuchtrute zur rechten Zeit, völlig gerecht angewendet, ist besser als Geld und reinstes Gold. Denn durch die Zuchtrute wird die Seele von ihrer Materie mehr und mehr losgestäubt und wendet sich endlich zu ihrem Geiste. Und hat solches die Zuchtrute bewirkt, so hat sie eine Seele vor dem Untergange und sonach den ganzen Menschen vor dem ewigen Tode gerettet. Darum soll ein jeglicher Richter nach der Ordnung Gottes auch den größten Verbrecher nicht mit dem Tode des Leibes, der zu nichts taugt, sondern allzeit mit der Rute strafen, nach dem Maße des Verbrechens. Tut er das, so ist er ein Richter der Menschen zum Himmel. Tut er aber das nicht, ein Richter zur Hölle, wofür er von Gott wahrlich ewig nie einen Lohn haben wird, sondern für das Reich er gerichtet hat, die Menschen. Von demselbigen Reiche soll er auch den Lohn empfangen. Nun weißt du genug und lass nun die Schätze verwahren. Morgen werden auch die von Korazin anlangen, und es soll dann sogleich die Verteilung und die Absendung all dieses Teufelsdrecks geschehen. Nun aber begeben wir uns in den Speisesaal, denn das Abendmahl harret schon unser. Wahrlich, diese ganze Geschichte ist mir schon überlästig, und meine Zeit drängt mich schon nach Nazareth. Sagt Faustus: Herr, dass dir diese scheußliche Geschichte über alle Maßen zuwider sein muß, sehe ich nur zu gut ein. Aber was kann man tun, wenn die Sache sich einmal so gestaltet hat? Übrigens bitte ich dich, mein Herr und mein größter und bester Freund, dass du nicht eher von hier ziehst, denn ohne dich vermag ich fürs Erste nichts, und fürs Zweite würde mich ohne dich die schrecklichste Langeweile, trotz meines liebsten Weibchens, hier töten. Darum bitte ich dich, dass du nicht eher diesen Ort verlassen wollest, als bis ich mit dieser allerlästigsten Geschichte zu Ende sein werde. Mit deiner Hilfe hoffe ich, morgen bis Mittag mit allem in der Ordnung zu sein. Sage ich: Ganz gut. aber ich will von all den Schätzen und den 11 Pharisäern nichts mehr sehen, denn es ekelt mich davor mehr, denn vor einem Aase, sagt Faustus, dafür soll gesorgt sein.